willkommen zu Money & More, dem Podcast von brokervergleich.de, Folge 25. Mein Name ist Mario Hess und wir haben übrigens die Halbzeit dieser Staffel erreicht. Wir sind in der letzten Folge vor Weihnachten angelangt. Apropos Weihnachten, als Geschenk für uns und euch haben wir uns einen besonderen Gesprächspartner eingeladen. Wir sprechen mit Daniel Engelbarts, besser bekannt als Sat1 Spardetektiv, über natürlich das Sparen und wo das am besten gelingt. Außerdem stellt er uns sein Buch Erstling vor. Danach widmen wir uns noch ein paar weiteren Büchern, die wir fürs Fest empfehlen können. Wir starten aber mit ein wenig Geplauder übers Sparen. Los geht's! Willkommen bei Money & More, dem Podcast von brokervergleich.de. Heute mit Daniel Engelbarts, dem ein oder anderen aus dem Sat1 Frühstücksfernsehen als Spardetektiv bekannt. Hallo erstmal und stellen Sie sich doch mal vor.
Ja, hallo aus Berlin und vielen lieben Dank für die Einladung. Mein Name ist Daniel Engelbarts, bin wie gesagt der Sat1 Spardetektiv, unter anderem im Sat1 Frühstücksfernsehen, so auch jeden Mittwoch, um einfach den Zuschauer, Zuschauerinnen die besten Schnäppchen und Angebote ja entsprechend aufzubereiten und näher zu bringen, weil das Thema Sparen und Finanzen immer wichtiger wird.
Wir haben aber eigentlich einen anderen Grund, uns zu unterhalten, nämlich Ihr erstes Buch, das Sparbuch. Untertitel, wie Sie mit einfachen Tipps im Alltag Ihr Portemonnaie schonen. Rund 200 Seiten erschienen im Finanzbuchverlag. Ich fange mal mit der ersten Überschrift aus dem Buch an. Machen Sie sich glücklich, sparen Sie. Warum macht Sparen glücklich?
Ich glaube, zu wissen, dass man letztendlich das Gleiche für weniger Geld bekommen kann, ist schon letztendlich ein sehr, sehr positives Gefühl. Soll heißen, ich muss nicht sparen, indem ich auf etwas verzichte, sondern einfach ein bisschen Zeit investieren, Sachen vergleichen und sich vorher genauer anschauen, um entsprechend dort dann ja günstigere Produkte zum oder besser die gleichen Produkte zum günstigeren Preis zu bekommen.
Das Buch richtet sich an wen?
Letztendlich ist es ein Buch, glaube ich, für jedermann. Es ist als offizielles Sat1 Frühstücksfernsehen-Buch erschienen. Also ich sage immer so ein bisschen, es ist das Nachschlagewerk unserer Zuschauer, Zuschauerinnen, aber auch für jeden anderen Finanzinteressierten, der sparen möchte, geeignet. Es soll auf leichte und einfache Weise so ein bisschen an das Thema Sparen und sich mit Finanzen und solchen Themen zu beschäftigen, Appetit machen und ein bisschen Kurzweil hineinbringen in den Alltag.
Also wir haben da auch das Buch durchgelesen, man hat es uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Ich hatte auch so den Eindruck, dass es richtet sich so an den durchschnittlichen Verbraucher, der ja gerade jetzt praktisch zum Sparen gedrängt wird. Da hängen die Energie, Spritpreise, höhere Lebensmittelpreise. Geben Sie uns doch mal 3 schnelle Tipps, wo lässt sich ganz einfach und unkompliziert an einem Tag mit dem Sparen anfangen?
Ich glaube, das Wichtigste ist das übergreifende Thema, sich Zeit zum Sparen zu nehmen. Das Problem ist, dass man gerne eigentlich sparen möchte, aber nicht wirklich viel dafür tun möchte. Das heißt, einfach in den Supermarkt zu gehen und einfach reingreifen ins Regal ist einfach, kann funktionieren, aber dann darf ich nicht enttäuscht sein, wenn ich nicht wirklich gespart habe. Das Gleiche ist bei größeren Anschaffungen oder alles, was rund um Dauerschuldverhältnisse geht. Das heißt, alle Verträge, Versicherungen, aber auch alles, was mit Finanzen zu tun hat, da muss ich einfach ein bisschen Zeit investieren, um ein besseres Produkt zu bekommen, womit ich auch sparen kann. Natürlich ist die gute alte Filialbank vor Ort noch ein spannender Partner, wo ich hingehen kann, aber da zahle ich für die Beratung dann gegebenenfalls eventuell auch mehr. Und ob sie wirklich besser ist, muss man dann auch noch im zweiten Schritt entscheiden. Von daher wäre mein erster übergreifender Tipp letztendlich, sich Zeit zu nehmen. Das reicht, wenn man da 15 Minuten vielleicht wirklich mal in der Woche sich zusammensetzt mit der Familie oder sich selber mal so einen Plan macht, zu sagen, okay, was sind denn die großen Kostenblöcke der nächsten Tage, nächsten Wochen, um dann einfach vorbereitet da reinzugehen. Und dann ist der zweite wichtige Tipp, einfach immer Preise vergleichen. Bevor ich irgendwo hingehe, ein Gefühl dafür zu bekommen, was der sogenannte Markt- und Straßenpreis ist. Also sich nicht irritieren lassen von sogenannten Streichpreisen, nur weil irgendwie der Anbieter jetzt einen Preis von 400 Euro durchstreicht und jetzt sagt, jetzt kostet 300 Euro, dann habe ich nicht automatisch 100 Euro gespart, auch wenn das gerne so gesehen wird. Und wenn ich aber weiß, das Produkt kostet sowieso immer nur 330 Euro, dann habe ich zwar mit diesem Angebot immer noch 30 Euro gespart, sprich knapp 10%, aber halt nicht mehr die besagten 100 Euro. Von daher sich Zeit nehmen, Preise zu vergleichen und ja, sich dessen bewusst sein.
Das letzte war die berühmte UVP.
Richtig, die UVP, die natürlich die Händler dann auch eigentlich hernehmen müssen. Es gibt jetzt im Online-Bereich ein neues Gesetz, eine Richtlinie, dass letztendlich nur noch der günstigste Preis in den letzten 30 Tagen als Streichpreis hergenommen werden darf. Was ich für sehr sinnvoll erachte, weil dann nämlich genau die Spielchen, die man jetzt zum Black Friday und Co. im Handel auch wieder gesehen hat, schnell mal die Preise zu erhöhen, damit ich sie dann wieder senken kann, dann nicht mehr wirklich funktioniert. Das heißt, online kann ich durch einen Klick ja sowieso viel schneller vergleichen und durch die neue Regelung darf ich nicht einfach nur den UVP hernehmen, denn wie der Name schon sagt, er ist unverbindlich und sagt in Wirklichkeit nicht viel aus. Deshalb ist es viel wichtiger, Preissuchmaschinen zu nutzen, um zu schauen, wie der aktuelle Preis ist oder vor allem auch interessant, die Preishistorie, also einfach zu gucken, wie hat sich der Preis über die letzten Wochen und Monate entwickelt.
Ja, vor kurzem war ja Black Friday. Da gibt es auf Seite 51 in Ihrem Buch etwas Passendes. Was halten Sie von solchen Aktionstagen? Beziehungsweise heißt es ja mittlerweile Black Week.
Ja, genau, es ist eine Black Week. Mittlerweile habe ich manche schon gehört, die sagen der Black November. Klar, es ist so ein bisschen die Nachfolgeregelung von einem Winterschlussverkauf oder den ganzen Sale-Angeboten. Viele Marketing-Leute freuen sich natürlich über solche Aktionen. Und genau das ist das Problem. Man muss darauf achten, dass nicht jedes Black-Friday-Angebot ein Schnäppchen ist. Also nur weil da letztendlich auch da wieder der Rotstift angesetzt wurde, heißt es nicht, dass es auf einmal ein Schnäppchen, ein Rabatt ist, sondern ich muss auch hier wieder vergleichen. Die Menge der Angebote ist natürlich spannend, interessant. Auch ich habe jetzt die letzten Tage zugeschlagen für Sachen, die ich sowieso schon haben wollte, beziehungsweise auch im Vorgriff auf die kommenden Feiertage, Weihnachten, Co. für die Familie, dass man sagt, okay, jetzt macht es Sinn, denn danach werden gerade bestimmte Produktkategorien wie ja, Schmuck oder auch Spielwaren teurer Richtung Weihnachten, weil keiner natürlich einen Gutschein verschenken möchte, zu sagen, du bekommst dein Geschenk dann Anfang Januar, wenn es wieder günstiger ist. Somit ist der Black Friday schon ein guter Tag, wo sich viele Angebote letztendlich sammeln. Aber das entbindet mich nicht von der Pflicht, weiterhin gut zu vergleichen, um entsprechend ein günstiges Angebot zu finden.
Ich habe ein Tablet erstanden, bin mit dem Preis nicht ganz glücklich und kann dazu sagen, es war das Modell vom letzten Jahr. Das wird dann sowieso jetzt aus dem Markt verschwinden und durch ein gleiches Modell in diesem Jahr ersetzt. Insofern kann der Black Friday natürlich auch ganz sinnvoll sein.
Absolut.
Noch eine praktische Frage, auch mal aus meiner Praxis. Ich benutze ganz gerne Apps von Supermärkten und Discountern oder solche von Zahlungsdienstleistern wie Payback. Vorteil, ich spare bei bestimmten Produkten. Nachteil, ich brauche mittlerweile für fast jeden Discounter eine eigene App. Gibt es das nicht auch in leichter?
Ja, das Thema Discounter ist sowieso schwierig. Ich sage immer, man sollte idealerweise top-down vorgehen. Das heißt, immer sich erst an die großen Anschaffungen wagen, bevor man wirklich beginnt, den Wocheneinkauf zu optimieren. Es macht keinen Sinn, wenn ich die Prospekte, egal ob ich es analog in Papierform durchblättere oder dann die neuen Apps dazu benutze und mir das alles irgendwie markiere und dann in 5 oder 7 verschiedene Supermärkte, wenn ich auf dem Land wohne, noch im schlimmsten Fall jeweils 15 Kilometer fahren muss. Das allein ist der Fahrtweg und die Zeit viel zu teuer und zu aufwendig, als dass ich das wieder raushole durch die Schnäppchenpreise. Man ist auch sehr schnell verleitet, dann bei anderen Produkten zuzuschlagen. Also wenn ich wegen der Schokolade hinfahre, die günstiger ist, dann kann ich da 2 10 Tafeln kaufen, dann habe ich 10 mal 30 Cent gespart. Das sind dann 3 Euro. Wenn ich dann aber, keine Ahnung, beim Müsli oder bei der Nuss-Nougat-Creme falsch greife und nicht weiß, was er in meinem normalen Discounter kostet, kann ich auch sehr schnell wieder einen Teil des Rabattes in dem Laden lassen. Das ist auch die Idee dahinter, dass man mit solchen Lock-Angeboten oder günstigen Produktangeboten den Kunden in den anderen Supermarkt, in den anderen Discounter holt und er idealerweise seinen ganzen Wocheneinkauf dort macht. Von daher, ja, es ist schwierig und gerade dadurch, dass jeder jetzt natürlich seine eigene App nutzen möchte, weil jeder natürlich tracken möchte, wie der Kunde sich verhält und dann idealerweise sogar dynamisch Produktangebote ausspielt, verfällt man dem Ganzen ein wenig. Und da ist mein Punkt einfach, lieber bei den großen Sachen mehr sparen, sich mehr Zeit nehmen und bei solchen Sachen, bei seinem Standard-Discounter oder Supermarkt, gerne die App mal nutzen, ein paar Punkte einlösen. Wenn es Mehrfachpunkte gibt, auch gerne. Und wenn es ein Angebot gibt, wo Produkte haltbar sind, da auch gerne mal auf Vorrat kaufen, aber jetzt nicht 5, 6 verschiedene Supermärkte versuchen, jedes Mal im Blick zu haben und denen ein Schnäppchen zu schlagen, weil die sind cleverer und schneller, als ich das überhaupt von der Zeit her schaffe.
Und die Aussage wäre, wir zahlen den Daten.
Ja, die Daten sind natürlich mit ein Preis, den man dafür hergibt. Es ist ja schon bei den übergreifenden Punkteprogrammen wie Payback und Deutschlandcard so. Die arbeiten natürlich dann mit den Daten, verkaufen die wiederum teuer den jeweiligen Markenanbietern und den Einzelhandel, dass sie dann entsprechend was über den Kunden lernen können. Das haben die die Discounter jetzt auch verstanden, beziehungsweise die Supermärkte und sagen, okay, das können wir jetzt auch zum Teil selber. Wir sehen jetzt auch gerade in dem Wechsel, dass das Payback jetzt ab kommendem Jahr dann bei Edeka auf einmal ist. Das heißt, das sind schon große Veränderungen, die da passieren. Und wer da Angst hat, dass seine Daten missbraucht werden, der sollte bei diesen Sachen jetzt nicht unbedingt zuschlagen, weil in Summe spart man nicht wirklich viel. Es ist ein nettes Mitgift, wo ich mal sage, kann man machen, wenn man kein Problem damit hat. Ansonsten die richtig großen Sachen oder die richtig großen Ersparnisse erzielt man eigentlich bei den großen Themen, die man einkaufen möchte.
Und kommen wir zu einem anderen Thema, ganz aktuell. Wie legen Sie Ihr Geld an?
Wie lege ich mein Geld an? Ich glaube, so wie es jeder hoffentlich vernünftigerweise macht, indem er es diversifiziert. Das heißt, ich habe natürlich eine breit gestreute Palette von Möglichkeiten, dass ich sage, einen Teil habe ich in ETFs. Ich finde ETF-Sparpläne eine sehr sinnvolle und gute Methode, Geld günstig und gewinnbringend anzulegen. Sicherlich einen Teil in Aktien, die mich interessieren. Ist natürlich volatiler, gerade in der aktuellen Zeit auch. Trotzdem meiner Meinung nach mit der Chance auch höhere Renditen zu bekommen. Dann ein Teil in Gold und ein wenig in Krypto. Ein bisschen auf Festgeld, also zum Schluss dann noch Immobilien, einfach breit gestreut, dementsprechend, damit, wenn ein Bereich mal runtergeht, man nicht alles auf eine Karte gesetzt hat.
Kommen wir mal zum Thema Weihnachten. Mitunter werden ja auch Geldgeschenke für den Nachwuchs gemacht. Wohin damit?
Idealerweise finde ich einen Sparplan mit ETF auch für Kinder am besten. Sparbuch, schwierig, klar, mit Tagesgeld gibt es jetzt zum Glück wieder ein paar Prozent an Zinsen. Die Frage ist, wie lange hält das? Ich glaube, dass gerade ein ETF eine gute Anlagemöglichkeit ist. Und natürlich muss man sich als Elternteil erstmal damit beschäftigen. Wenn man es direkt für die Kinder anlegen möchte, dann entsprechend auch ein Kinderdepot eröffnen. Ist aber meiner Meinung nach auf jeden Fall besser, als einfach nur auf ein Sparbuch liegen zu lassen, wo ich meist noch von den lokalen, ortsansässigen Banken ganz mickrige Zinsen nur bekomme.
Wir führen ja solche Listen. Ganz viele Sparkassen bieten gar keine Sparbücher mehr an. Sie werden sie auch nicht mehr überall bekommen.
Zu Recht.
Muss ich steuerlich bei Anlagen für Kinder irgendwas beachten?
Da ich kein Steuerberater bin, ist das ein Thema, wo ich sage, das sollte jeder selber nochmal überprüfen. Klar, man muss sich im Klaren sein, dass wenn ich das für die Kinder anlege, das jeweilige Depot oder auch das Sparbuch und Co. Mit dem 18. Lebensjahr übergeht an die Kinder. Ich glaube aber, wenn man die Erziehung vernünftig regelt und die Kinder früh an solche Themen heranführt, dass das auch eine gute Voraussetzung ist und sie dann mit 18 Jahren da mit umgehen können. Klar, sobald es irgendwann ein bisschen mehr Geld wird, muss jedes Elternteil, die Eltern selber nochmal entscheiden, ob man das wirklich alles komplett den Kindern schon zur Verfügung stellen möchte. Aber ansonsten finde ich das auf jeden Fall eine gute Sache.
Wir kommen zu unserer kurzen Begriffe- oder Entscheidungsrunde. Ich erkläre Ihnen immer kurz, oder ich nenne Ihnen immer kurz einen Begriff oder zwei. Sie wählen einen aus und erklären mir, warum. Passend mit Themen aus Ihrem Buch und zum Thema Weihnachten fangen wir mit dem ersten Begriff an oder mit den ersten beiden Begriffen, Geschenkgutschein oder Geschenk.
Wenn man denjenigen nicht so gut kennt, ist ein Geschenkgutschein immer ein sehr hilfreiches Geschenk. Letztendlich muss ich schauen, dass er breit einlösbar ist. Ich finde gerade diese übergreifenden Geschenkgutscheine von Wunschgutscheinen, Kadus etc. eine sehr, sehr praktische Variante, weil man da nichts falsch machen kann. Es ist nicht so unpersönlich wie einfach Geld, was ich dann schenke. Und man hat so ein bisschen zwei, sag ich mal, oder bis zu drei Glückserlebnisse, die man verschenkt. Zum einen, dass man sich natürlich freut, sowas geschenkt zu bekommen. Das zweite Mal, wenn man es einlöst, das ist zumindest das, was ich mal dann als Feedback bekomme und sage, Mensch, jetzt habe ich mir von dem Geld das und das hier bestellt oder gekauft. Und das dritte Mal, wenn es dann auch wirklich ankommt. Also das ist so ein kleiner Trick, dass man wirklich dreimal Freude verschenken kann. Natürlich, wenn ansonsten jemand sich was ganz Besonderes wünscht, ist meine Aufgabe oftmals, es auch wirklich zu einem guten Preis zu finden und Sachen dann zu ermöglichen, wo jemand denkt so, wow, das ist doch viel zu teuer. Wo ich dann denke, ja, theoretisch ja, wenn man es aber geschickt anpackt, kann man auch dabei sparen und dann passt es.
Gebrauchtes Schenken?
Gebrauchtes Schenken kommt drauf an, auf ja, in welchem Bereich. Ich glaube, dass es sehr, sehr viele Refurbished-Themen gibt, die man heutzutage gut aufbereitet weiter verschenken kann. Auch der Nachhaltigkeit wegen finde ich das schon ein sehr, sehr gutes Thema. Es muss sich dann, finde ich, dann aber auch lohnen, wenn ich sozusagen nicht viel dabei sparen kann. Klar kann ich dann immer noch sagen, aufgrund der Nachhaltigkeit mache ich das weiterhin, dann sicherlich ein sehr, sehr gutes Thema. Ansonsten ist es aber in Kombination natürlich sehr, sehr gut, wenn Sachen, wie zum Beispiel das besagte Tablet, was ein Vorjahresmodell zum Beispiel ist, dann neu aufbereitet, nochmal in den Kreislauf wieder angeboten wird und man dann entsprechend bei sparen kann. Und manche Händler machen das ja wirklich sehr, sehr gut, wo die sozusagen refurbished aufbereiteten Geräte fast so gut sind wie Neuware. Von daher finde ich das Thema schon gut. Bei bestimmten anderen Kategorien wie Kleidung und Co. wäre zumindest ich privat ein bisschen zurückhaltender.
Dritter Punkt, Temu.com oder Amazon?
Amazon, nicht Temu, obwohl ich das Thema auch im Fernsehen, in der Sendung bei uns mal vorgestellt habe, finde ich das Serviceangebot und alles drumherum von Amazon sensationell. Klar gibt es auch da ein paar Kritikpunkte, aber im Vergleich zu dem, was eigentlich Temu macht, wo ich mal sage, vorsichtig, eigentlich ist es fast nur China-Müll, was dort verschenkt oder versendet wird. Ich frage mich manchmal, wie, keine Ahnung, eine Mini-Drohne für 2,35 Euro angeboten werden kann, inklusive Versand, wo ich einmal sage, da kostet ja der Buchversand in Deutschland schon mehr und man sich dann wundert, wie das alles subventioniert wird. Und das Traurige ist, wenn dann diese Sachen ankommen, ist es leider oftmals nur Plastikmüll auch. Temu ist eine gute Alternative, finde ich, wenn man Sachen bei den ganzen Influencer aktuell sieht oder auf den Social-Media-Portalen bei TikTok und Instagram, die dann irgendwo als Werbung aufpoppen, weil das sind immer so meist Händler, die genau dort einkaufen oder auch bei AliExpress und Co. und die Sachen dann so ein bisschen aufbereiten und schöner machen, ein nettes Video oder ein Foto dazu packen und dann für einen, keine Ahnung, fünffachen, zehnfachen Preis verkaufen. Da ist dann letztendlich Temu genau die gute Anlaufstation, wo ich sage, guck mal, wenn ich schon in Anführungszeichen diesen Plastikmüll mal ausprobieren möchte, weil ich das irgendwo gesehen habe, dann kann ich es auch günstiger, viel, viel günstiger bei Temu bekaufen und muss es dann nicht wirklich teurer bei so einem Zwischenhändler kaufen.
Ich gebe aber zu, dass ich Temu.com praktisch auch nur bei Influencern sehe, die sowas bestellen, um zu gucken, was für ein interessantes Spielzeug sie sich jetzt gerade damit zugelegt haben. Kommen wir zu Online-Apotheke oder vor Ort?
Ich tendiere gerne zur anderen Apotheke und befürchte, dass ich irgendwann Hausverbot in unserer Apotheke vor Ort bekomme. Die Apothekerin weiß es aber auch. Ich differenziere da ganz klar zwischen Sachen, die ich dringend benötige, also selbstverständlich alles, was verschreibungspflichtig ist, was ich gerne auch schnell und sofort benötige und natürlich auch nachts bekomme. Da weiß ich, dass die Apotheke immer vor Ort da ist und vor allem auch eine gute Beratung bieten kann. Aber wenn ich mir meine Reiseapotheke aufbessern möchte, wenn ich einen Hustensaft oder Halsschmerztabletten oder eine Kopfschmerztabletten benötige, dann kann ich dabei wirklich viel, viel sparen bei den Online-Apotheken. Wir hatten das mal in einem Test herausgearbeitet, dass da bis zu 70% möglich sind. Und ich vergleiche das immer so ein bisschen mit einem Diskothekenbesuch. Ich mache meinen Wocheneinkauf auch nicht in der Diskothek und kaufe den Liter Cola irgendwie für 15 Euro, sondern das mache ich im Supermarkt. Und genauso bin ich der Meinung, dass ich bei bestimmten Produkten wie Kopfschmerztabletten auch nicht immer die Apotheke vor Ort zu der UVP-Preisempfehlung kaufen muss, sondern das dann online günstiger machen kann. Man spart einiges dabei.
Das ist halt ein Stichwort. Gibt es in Ihrem Buch unter dem Titel, glaube ich, Generika.
Das auch noch, ja.
Ja. Last but not least, woran würden Sie nie sparen?
Ich sage immer, ich möchte sparen ohne Verzicht ausüben. Das heißt, mir geht es gar nicht so sehr darum, einen Joghurtbecher auszuwaschen, um ein Trinkgefäß zu haben, sondern dass ich eigentlich Produkte, die ich gerne mag, mir leisten kann und leisten möchte, aber zu einem günstigeren Preis. Also von daher nicht auf Qualität verzichten oder auf Annehmlichkeiten, dass ich sage, ich möchte ein gutes Produkt mir leisten können, aber dann zu einem günstigeren Preis. Und diese Kombination von Preisvergleich in Kombination vielleicht mit Gutscheinen und auch noch Cashback ermöglicht oftmals, wenn man ein bisschen recherchiert oder sich auf Schnäppchenportalen umschaut, eine super spannende, interessante Möglichkeit zu sparen, ohne dass man auf irgendwas verzichten muss.
Dann haben Sie jetzt von mir jetzt nochmal 60 Sekunden. Preisen Sie mal Ihr Buch an.
Das Sparbuch ist letztendlich für alle diejenigen, die mal nachlesen wollen, wo man wirklich überall sparen kann. Man hört es immer wieder. Ich kriege im Fernsehen immer gesagt, Mensch, das musst du mir nochmal genauer erzählen. Und dann sage ich mir, okay, dann war es zu kurz. Und genau das, glaube ich, behebt das Buch jetzt. Ich habe es als Nachschlagewerk, um immer wieder daran erinnert zu werden. Viele geben mir als Feedback, dass sie es neben dem Computer oder so stehen haben. Und immer wieder, bevor sie eine Reise buchen oder im Internet einkaufen, online gehen und shoppen gehen, dann nochmal vorher reinschauen. Und wenn das hilft und die Leute dabei dann angeleitet werden, sagen, Mensch, ich gucke nochmal, ob es nochmal Gutscheine gibt oder ja, ich werde erstmal Preise vergleichen, dann habe ich alles richtig gemacht und freue mich, wenn die Leute sparen können. Von daher, das Sparbuch kostet 18 Euro. Ich bewerbe es, dass man da mindestens 1.800 Euro pro Jahr mit sparen kann. Also ein gutes Invest mit dem 100-fachen Return. Und wer das nicht schafft, kann sich gerne bei mir melden, dann helfe ich persönlich.
Gut, das deckt sich in ungefähr mit dem, was ich beim Lesen so oder beim Durchblättern so erfahren habe. Ich halte es für eine gute Anregung, also eine Sammlung von Anregungen, wie und wo man sparen kann. Da war auch einiges dabei, woran ich jetzt nicht spontan gedacht hätte. Und das Buch heißt übrigens Das Sparbuch, wie Sie mit einfachen Tipps im Alltag Ihr Portemonnaie schonen, von Daniel Engelbarts, erschienen im Finanzverlag. Und den Preis haben Sie ja gesagt, 18 Euro in der gedruckten Variante. Wenn Sie sparen wollen, es gibt es, glaube ich, auch als E-Buch für 13,99. Wie immer verlinken wir das auch im Podcast-Blog und auf unserer Seite. Und da bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank für das Gespräch.
Ich habe auch zu danken und noch einen schönen Tag.
Dann kommen wir jetzt neben dem Sparbuch von Daniel Engelbarts noch zu drei weiteren Buchtipps für Leute, die sich mit Finanzen oder technischen Entwicklungen beschäftigen. Da hätten wir zunächst Into the Metaverse, der unverzichtbare Leitfaden für die Chancen des Internets der Zukunft. Auf rund 300 Seiten widmet sich Tech-Futuristin Kathy Hackle der Entwicklung des Internets und wie sich diese Umwälzung auf Wirtschaft, Technologie und Gesellschaft auswirkt. Ob das dann wirklich alles so eintrifft? Gute Frage. Wenn wir ehrlich sind, ist der Hype-Train Metaverse aktuell durch das Thema KI abgelöst worden. Aber für einen Blick auf eine Idee, die wiederkehren wird, lohnt sich das Buch bestimmt. Into the Metaverse ist erschienen im Plassen Verlag und kostet 24,90 Euro. Kommen wir zu Buch Nummer 2, Kreative Intelligenz, wie ChatGPT und Co. die Welt verändern werden, von Mario Herger. Der Technologietrendforscher aus dem Silicon Valley hat den Rundumschlag probiert und eine Art Führer durch die Möglichkeiten der KI geschrieben. Das startet mit einfachen Definitionen, geht über den derzeitigen Stand der Nutzung bis zur Superintelligenz und zur Zukunft der KI. Schön an dem Werk: es ist mehr oder weniger ein Sachbuch mit leicht plaudernden Tonen und kommt weitestgehend ohne dystopische Szenarien aus. Lohnt sich für alle, die den Status quo zusammengefasst und einen Ausblick auf künftige Veränderungen haben möchten. Eine ausführliche Review gibt es demnächst bei uns auf brokervergleich.de. Kreative Intelligenz hat 407 Seiten und kommt ebenfalls aus dem Klassenverlag. Das Buch kostet auch 24,90 Euro. Last but not least hätten wir einen Klassiker der Finanzliteratur zu bieten. Philip A. Fisher, Reich mit Aktien, gibt es jetzt erstmals auf Deutsch. Auch hier sind wir ehrlich, das Ganze ist nicht ganz so zeitlos, wie es angepriesen wird, aber dennoch immer noch lesenswert. Vor allem wegen einiger eher unkonventioneller Ansätze. Es hat seinen Grund, warum Fischer als Investmentlegende gilt. Das Vorwort stammt übrigens von Fischers Sohn Ken Fischer. Das Buch gibt es für 29,90 Euro im Börsenbuchverlag. Das war's für dieses Mal und für das Jahr 2023. Ich wünsche allen eine frohe Vorweihnachtszeit, einen guten Rutsch und wir hören uns Anfang 2024 wieder. Stay tuned!